Alice Weidel stellt bei Auf 1 klar: Remigration bleibt Markenkern der AfD. Magerlager gespalten. Trump gerät wegen Epstein unter Druck. Und Widerstand gegen WHO wächst. Israel lehnt internationale Gesundheitsvorschriften ab. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Die Migrationspolitik spaltet das Land. Und das seit Jahren. Kurz vor der letzten Bundestagswahl sagten 45% der Deutschen, Einwanderung bringt eher Nachteile. 42% sahen das anders. Doch unabhängig von der Stimmung im Land setzt die Bundesregierung ihren Kurs unbeirrt fort. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres erteilte das Auswärtige Amt 55.000 Visa für den Familiennachzug. Das berichtet der Mediendienst Integration. Gleichzeitig werden Stimmen für einen Kurswechsel zunehmend unter Druck gesetzt, etwa durch das Urteil im Kompaktverbotsverfahren. Auch innerhalb der AfD, so heißt es, wird das Thema inzwischen kontrovers diskutiert. Doch stimmt das wirklich? Migration, Remigration und die sehr unterschiedlichen Antworten. Unser Thema heute in den Nachrichten auf 1. Im Wahlkampf hatte AfD-Chefin Alice Weidel kein Blatt vor den Mund genommen. Der Begriff Remigration sei richtig. Wenn es denn so heißt, dann heißt es so, sagte sie damals. Doch zuletzt wurden Zweifel laut. Aus einem Positionspapier der Bundestagsfraktion wurde das Wort kurzerhand gestrichen. In den Systemmedien wurde der Schritt ausgeschlachtet, mit dem offensichtlichen Ziel, die AfD im eigenen Lager als wankelmütig darzustellen. Jetzt hat Alice Weidel im großen Sommerinterview bei Auf 1 erstmals klar Stellung bezogen und ein unmissverständliches Signal gesetzt. Remigration bleibt unser Markenkern.
Also an unserer Haltung zu dem Begriff hat sich überhaupt gar nichts geändert. Das ist natürlich von den Medien aufgebauscht worden und von Personenkreisen, die von unseren internen Prozessen gar keine Ahnung haben. Der Begriff ist wohl definiert. Ich selbst habe ihn mehrfach aufgegriffen. Und es ist letztendlich die Einhaltung von Recht und Gesetz, die Menschen, die ausreisepflichtig sind, auch wieder zurückzuführen. Punkt aus. Es ging lediglich bei diesem einen Beispiel darum, aus redaktionellem Ermessen anscheinend das rauszustreichen, weil es überhaupt gar nicht in diesen Themenkomplex reingepasst hat. Aber an der Grundhaltung unserer Einstellung hat sich überhaupt gar nichts geändert. Warum auch? Das ist unser Markenkern, dass wir sagen, also Menschen, die nicht aufenthaltsberechtigt sind und straffällig geworden sind, die müssen unbedingt ausgewiesen werden.
Das vollständige Interview mit Alice Weidel, geführt von Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet, sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Aber wie sieht reale Remigration aus? Ein Blick nach Syrien. Nach wie vor hält die Bundesregierung von Friedrich Merz Abschiebungen nach Syrien für nicht zumutbar. Doch die Realität vor Ort spricht längst eine andere Sprache. Laut dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sind seit dem politischen Kurswechsel in Damaskus im Dezember 2024 bereits über 2 Millionen Syrer zurückgekehrt. Dies bestätigte die UN-Organisation gegenüber auf 1. Rund 600.000 von ihnen kamen aus Nachbarstaaten wie der Türkei oder Jordanien. Etwa 1,5 Millionen waren zuvor innerhalb Syriens auf der Flucht. Und wie ist die Lage in Deutschland? Gerade einmal 600 Syrer sind laut Bundesinnenministerium seit Jahresbeginn freiwillig ausgereist. Beobachter sehen einen klaren Grund für die geringe Rückkehrquote. Viele Syrer setzen auf den deutschen Pass, insbesondere jene, die seit 2015 eingereist sind. Dank neuem Staatsbürgerschaftsrecht könnte das schon bald Realität werden. Die Folgen unkontrollierter Masseneinwanderung sind in deutschen Großstädten längst Alltag. Auch deshalb stand die dritte konservative Metropolenkonferenz der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus am Freitag ganz im Zeichen der Migration. Mit Blick über die Landesgrenzen hinaus. Im Fokus stand Dänemark. Dort verfolgt eine sozialdemokratische Regierung eine der härtesten Integrationspolitiken Europas. Stadtteile mit hohem Migrantenanteil werden offiziell als Ghettos eingestuft, mit drastischen Konsequenzen. Doppelt so hohe Strafen, Zwangsumzüge, Quotenregelungen. Der dänische Journalist Palle Bomholt Andersen stellt im Gespräch mit Auf 1 jedoch klar, Ziel sei keine Remigration, sondern de facto eine multikulturelle Gesellschaft auf dänischer Wertebasis.
Man hätte ja dann halt nicht vor, die Leute einfach rauszuschmeißen, sondern hätte vor, die Ghettoisierung zu vermeiden und zu sagen, okay, wir wollen halt, dass, also wie zum Beispiel auch eine von den Maßnahmen war, dass die Leute dann Dänisch lernen sollen, die Kinder, also dass es Pflicht war, in den Dänisch zu lernen und in den Kindergarten zu gehen zum Beispiel, dass man dann auch, dass die Integration das Ziel war und dass dadurch, kann man ja natürlich sagen, da entsteht natürlich gewissermaßen eine multikulturelle Gesellschaft, wo aber das dann nicht, kann man sagen, wo das dann eine homogene Gesellschaft werden soll, basiert auf, kann man sagen, dänische Werte.
Der Anteil von Migranten in Dänemark ist jedoch deutlich geringer als in Deutschland. Wenige Kilometer von Kopenhagen entfernt, auf der anderen Seite der Öresundbrücke, zeigt Schweden, wie es nicht funktioniert. Jahrzehntelange offene Grenzen haben dort zu massiver Bandenkriminalität geführt. Malmö und Göteborg sind zu Kriegszonen geworden und die Gewalt schwappt längst nach Dänemark über.
Aber die ist eigentlich in gewissermaßen schon eingetroffen, also weil das ja die Grenzen ja offen sind nach Schweden. Und da schwappt diese Kriminalität drüber aus Schweden, also in relativ hohem Maß. Also wie ich vorhin erwähnt habe, dann gibt es also so minderjährige Kriminelle, die rüberkommen und die dann angeheuert werden für Geld, um Leute zu liquidieren in Dänemark. Und da gibt es auch Problematiken, da gibt es eine enge Zusammenarbeit, weiß ich, zwischen der dänischen und der schwedischen Polizei. Aber in Schweden ist das Problem so und so massiv, also dass man eigentlich keine Ressourcen hat, um das zu bremsen, weil die halt auch diese Banden auch schwer bewaffnet sind. Die Polizei eigentlich schon sehr wenige Mittel haben, dagegen zu setzen.
Mit dabei auf der Metrocon war auch der YouTuber Feroz Khan. Was er zur Debatte um Remigration zu sagen hat, erfahren Sie im Interview des Tages gleich in den Nachrichten auf 1. Auf 1 bietet Stimmen einen Raum, die in den Systemmedien nicht zu Wort kommen. Nur so kann Propaganda, wie jüngst über die Verwendung des Wortes Remigration, konsequent entlarvt werden. Interviews und Recherchen, die wir Ihnen präsentieren, wären ohne Ihre Unterstützung nicht möglich. Etwa durch einen Einkauf in unserem Auf1-Shop unter www.auf1.shop. In der spanischen Stadt Torre Pacheco kam es nach einem brutalen Angriff auf einen 70-jährigen Rentner durch nordafrikanische Jugendliche zu schweren Ausschreitungen. Was als Demonstration gegen Gewalt begann, eskalierte in Straßenschlachten zwischen spanischen und marokkanischen Jugendlichen, teils mit Waffen. Marokkanische Gruppen sollen gezielt Einheimische angegriffen haben. Die Polizei rückte mit Spezialeinheiten der Guardia Civil an. 8 Personen wurden festgenommen, 2 im Zusammenhang mit dem Angriff auf den Rentner. In Torre Pacheco liegt der Ausländeranteil bei über 30%. Viele stammen aus Marokko. Während Polizeigewerkschaften vor einem Pulverfass warnen, spricht Innenminister Fernando Grande Marlaska von rechtsextremer Rhetorik und bestreitet einen Zusammenhang zwischen Migration und Gewalt. Während die innere Sicherheit in Europa zerbricht, befeuert die deutsche Regierung neue Eskalationen nach außen. Deutschland will der Ukraine noch im Juli hunderte Langstreckenraketen liefern und nimmt dabei offenbar gezielt Angriffe tief in russisches Staatsgebiet in Kauf. Das kündigte Generalmajor Christian Freuding, Leiter des Ukraine-Sonderstabs im Bundesverteidigungsministerium im ZDF an. Wörtlich sagte er: Wir brauchen Waffensysteme, die weit in den russischen Raum reichen, um Depots, Führungseinrichtungen, Flugplätze und Flugzeuge anzugreifen. Eine brisante Aussage, denn damit stellt erstmals ein deutscher Spitzenmilitär offen klar, Angriffe auf russisches Kernland sind nicht nur eher einkalkuliert, sondern ausdrücklich gewünscht. Die Lieferung fällt dabei zufällig mitten in die parlamentarische Sommerpause. Nachfragen im Bundestag dürften also ausbleiben. Bezahlt wird das Ganze vom deutschen Steuerzahler. Eine Gegenleistung aus Kiew wird nicht verlangt. Ab September soll Generalmajor Freuding zudem Kommandeur des deutschen Heeres werden. Beobachter sehen in den Lieferungen ein weiteres Zeichen für eine linientreue Amtsführung in seiner künftigen Rolle. Und auch US-Präsident Donald Trump will die Waffenlieferungen an die Ukraine fortsetzen. Bei einer Pressekonferenz am Sonntag kündigte er an, Kiew hochentwickelte Patriot-Flugabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. Wie viele Systeme die USA liefern werden, ist bislang unklar. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte jedoch zuvor einen Bedarf von mindestens 10 Stück genannt. Die Ankündigung kommt nur 2 Wochen nach Trumps Aussage, einige zugesagte Waffen nicht an die Ukraine zu liefern. Der republikanische Senator Lindsey Graham deutete zudem eine erhebliche Verschärfung der Sanktionen gegen Russland an. Derzeit werde ein neues Sanktionsgesetz erarbeitet, das Zölle von bis zu 500% gegen Moskau-freundliche Staaten vorsieht. Trump kündigte für heute, Montag, eine umfassende Stellungnahme zur Russlandpolitik an. Bis Redaktionsschluss lagen noch keine weiteren Details vor. Die Pädophilie-Affäre um Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sorgt für wachsende Spannungen im republikanischen MAGA-Lager. Nachdem Trumps Justizministerin Pam Bondi überraschend verkündet hatte, es gebe nun doch keine belastbare Kundenliste aus dem Umfeld des verstorbenen Epstein, hagelt es Kritik. Und zwar aus den eigenen Reihen. Trump-Anhänger wie Alex Jones oder Laura Loomer werfen der Regierung Vertuschung und Verrat an der Basis vor. Loomer forderte sogar Bondis Entlassung. Donald Trump selbst reagierte ungewohnt gereizt. Auf Truth Social warnte er seine Anhänger, den Streit über Epstein nicht weiterzuführen. Zitat: "Wir sind ein Team, MAGA, und mir gefällt nicht, was passiert." Doch genau das verstärkt die Zweifel. Manche vermuten, Trump schütze wohl doch Täter und Deep State. Andere meinen, er wolle die Affäre aus Eigeninteresse beenden. Etwa, weil auch sein Name in den Epstein-Dokumenten auftauchte. Israel lehnt als eines der ersten Länder die geplanten Verschärfungen der internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO ab. Gesundheitsminister Uriel Bosso betonte, der Vertrag hätte der WHO weitreichende Befugnisse auf Kosten des Staates in den Bereichen Sicherheit, Wirtschaft und Bildung eingeräumt. Wörtlich sprach Bosso von einer wohlüberlegten Entscheidung, die die Interessen des Staates Israel schützen solle. Laut dem israelischen WHO-Kritiker Jehonatan Segev, der sich mit dem Schweizer Anwalt Philipp Kruse gegen die WHO-Pläne einsetzt, war das nur nach einem langen Kampf möglich, am Ende aber erfolgreich. In einem aktuellen Gespräch zu den IGV erklärt er:
Sie sind so gefährlich für jeden Aspekt des Landes, und zum Glück, ich bin so froh, dass Israel diese Entscheidung getroffen hat. Ich weiß, die meisten der Länder verstehen gar nicht, wie gefährlich Machtergreifung von einer Organisation im Land ist.
Auch der US-Gesundheitsexperte James Ragusky warnt vor einem Durchwinken der Regelungen. Die Parlamente weltweit würden die weitreichenden WHO-Vollmachten einfach abnicken, ohne Debatte, ohne Transparenz.
Hat Ihre Regierung auf Ihren Willen dazu gehört?
Nicht
ja,
in diesem Land.
Nicht wirklich irgendwo auf der Welt. Es gab viele Fehlinformationen.
Neben Israel haben bislang nur Estland, Südafrika und die Philippinen formell Widerspruch eingelegt. Vorbehalte äußerten unter anderem die Slowakei, Russland, die Niederlande, der Iran und Neuseeland. Doch viel Zeit bleibt nicht. Nur noch bis zum 19. Juli können Staaten die IGV stoppen. Ob noch weitere folgen, bleibt offen. Israel hat nun vorgelegt. Doch auch in Österreich wächst der Protest gegen die WHO-Pläne. Am Wochenende regte sich in Österreich spürbarer Widerstand gegen die geplante Verschärfung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Zeitgleich gingen in Wien, Innsbruck und Dornbirn in Vorarlberg hunderte Bürger auf die Straße. Initiator der Kundgebungen war die Gruppe Grüne gegen Impfpflicht, unterstützt von zahlreichen weiteren Organisationen. In Wien traten prominente Kritiker auf, Ex-Grünen-Klubobfrau Madeleine Petrovic, Wissenschaftlerin Sibylle Pfeil und der Arzt Andreas Sönigsen. Auch mehrere WHO-kritische Experten aus den USA wurden per Video zugeschaltet. Die zentrale Botschaft: Die WHO dürfe nicht zur globalen Gesundheitsregierung werden und nationale Souveränität müsse erhalten bleiben. In der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ räumt das österreichische Bildungsministerium ein, zentrale Fragen zur Corona-Politik gegenüber Kindern und Jugendlichen können nicht beantwortet werden. Insbesondere bleibt offen, auf wessen Empfehlung hin Schulschließungen und andere Maßnahmen erfolgt waren. Wörtlich heißt es, welche Expertinnen und Experten dabei konsultiert wurden und in welcher Form dabei eine Abwägung bezüglich des Kinderwohls erfolgte, kann seitens des Bundesministeriums für Bildung nicht beantwortet werden. Statt konkreter Evidenz wird auf internationale Studien verwiesen, etwa eine Empfehlung der deutschen Leopoldina oder eine britische Metastudie zur Wirksamkeit von Lockdowns. Eine eigene Nutzen-Risiko-Abwägung in Österreich ist bislang nicht belegt. FPÖ-Familiensprecherin Ricarda Berger ortet ein eklatantes Versäumnis und sagt, Zitat, wenn diese Regierung nicht einmal mehr weiß, wer die zentralen Entscheidungen in der Corona-Krise beeinflusst hat, ist das ein demokratisches und moralisches Totalversagen. Die FPÖ fordert nun die Offenlegung aller Corona-Berater und eine vollständige Evaluierung der Maßnahmen. Entsprechende Presseanfragen von Auf1 an das Bildungs- und Gesundheitsministerium blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Und damit zurück zum Thema, das ganz Deutschland polarisiert. Remigration. In Berlin sprach dazu auf der Metropolenkonferenz auch der YouTuber Feroz Khan. Seit 2016 kommentiert er kritisch die deutsche Einwanderungspolitik und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Im Interview des Tages mit Auf1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens bezieht Khan klar Position. Ich bleibe beim Begriff Remigration.
Ich freue mich, sprechen zu können mit Feroz Khan am Rande einer Veranstaltung, wo ja auch über Migrationspolitik, über Parallelgesellschaften, über Ghettos, wurde es hier sogar genannt, gesprochen wurde. Und Sie haben eben gesagt, ich halte am Begriff der Remigration fest. Warum?
Definitiv. Also ich meine, dass ich das Konzept verstanden habe. Und dass ich auch das vertreten kann, auf politischer wie auch auf moralischer Ebene und auch in dem Rahmen des Juristen, des juristischen Bereichs. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Remigration nach Konzept der neuen Rechten natürlich über das Juristische hinausgeht, ne? Auch die Unterscheidung zwischen Staatsbürgern Halt macht, sondern eben darüber hinaus noch weitere Missstände, jahrzehntelang gewachsene Missstände der Migrationspolitik bekämpfen und auch rückabwickeln will. Ich halte das für ein nicht nur realistisches und authentisches, sondern auch für ein vor allen Dingen moralisch vertretbares Ziel.
Warum ist es aus Ihrer Sicht moralisch vertretbar? Gegner würden jetzt sagen, da wären Menschen, die vielleicht auch lange hier leben, werden im Grunde aus der Gesellschaft rausdefiniert.
Also über Menschen, die hier keine Aufenthaltsberechtigung haben oder hier sich kriminell betätigen, keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, die lange Zeit arbeitslos sind und auch dem Staat auf der Tasche liegen, darüber brauchen wir nicht zu streiten bei den Nichtdeutschen. Bei den Deutschen hingegen, also die deutschen Staatsbürger, ist die Unterscheidung sehr wohl vorzunehmen, weil es natürlich Parallelgesellschaften etabliert und auch forciert. Weiterhingehend können wir uns Clanstrukturen anschauen, wir können uns Probleme mit Islamismus anschauen und die haben im Zweifel alle einen deutsche Staatsangehörigkeit. Da sind die deswegen dann kein Problem mehr. Das muss die Politik adressieren können und deswegen halte ich das auf der Grundlage dessen, dass man sagt, Deutschland ist das Land der Deutschen und hier darf die deutsche Kultur und die deutsche Identität der Hegemon sein, ist es absolut moralisch vertretbar. Also unter der Prämisse, dass man sagt, dass jede Heimat oder jedes Land, jedes Volk ein Recht auf Heimat hat und ein Recht darauf, in dieser Heimat seine Kultur zu leben.
Jetzt würden vielleicht manche sagen, na ja, aber muss man denn diesen Begriff unbedingt verwenden, der natürlich auch ein gewisses provozierendes Element hat? Also sollte man es dann wirklich auch Remigration nennen oder sich vielleicht dann Sprachgebrauch der Mitte eher anpassen?
Dann muss man ihn erst recht verwenden, wenn er zur Disposition steht, wenn er eben am Wackeln ist, also quasi zum umkämpften Gebiet wird. Wenn dieser Begriff in irgendeiner Weise unter Beschuss gerät seitens des Gegners, dann muss man ihn erst recht verteidigen, weil man sich ansonsten mindestens diese symbolische Niederlage gegenüber dem Gegner einbüßt. darüber hinaus wird man wahrscheinlich dann auch im Zuge dessen noch weitere faule Kompromisse eingehen. Insofern muss man hier ein klares Profil setzen. Man muss seine eigenen politischen Vorstellungen kennen. Und ich erwarte auch als Wähler von einer politischen Partei, dass sie ihre Zielsetzung, ihr Profil klar kennt, nach innen hin und auch nach außen hin vermitteln kann und nicht heute so und morgen so agiert. Das wirkt nicht nur unglaubwürdig, das wirkt auch sehr unsouverän gegenüber dem politischen Gegner und gegenüber der Öffentlichkeit. Insofern ganz klar festhalten am Begriff Remigration.
Das war ja jetzt in gewisser Weise eine Anspielung auf eine Debatte, die auch in der AfD geführt wird. Ja, soll man den Begriff, das Konzept verwenden? Wir hatten die Positionsänderung von Maximilian Krader in den vergangenen Wochen und Monaten. Wie nehmen Sie diese Debatte wahr?
Also ich halte das für eine sehr entscheidende Woche, um es mal allgemein zu formulieren. Wenn Sie auf K anspielen, über ihn ist bekannt, dass er in der Vergangenheit auch gesagt hat, dass wir Reservepolizisten aufstellen sollten, die im Zweifel am sächsischen Land der Polizei zur Hilfe kommen, irgendwelche Leute, die im Schützenverein Mitglied sind, ja, die können wir dann auch als Polizisten, als Hilfspolizei im Zweifel aufstellen. Wenn das möglich ist, wenn dieser Mann das so souverän vertreten hat, aber heute sagt, was er gestern noch anders gesehen hat, dass Remigration nicht möglich ist, weil wir uns dadurch den Unmut mancher Gerichte oder des Staates auf dem Leim ziehen, dann ist das mit Verlaub nicht glaubwürdig. Also gerade diese abrupte Kehrtwende, die ist insbesondere nicht glaubwürdig. Ich greife nicht generell die Position an, dass man sagt, okay, man muss jetzt allmählich die AfD an die CDU heranführen. Wenn das ein Julian Reichelt vertritt oder Leute aus dem Segment, dann halte ich das für erstens glaubwürdig und zweitens sogar streitbar. Man kann darüber reden, das ist nicht das Problem. Aber wenn so eine Wendung abrupt kommt, wenn man jetzt noch ein Buch bewirbt, in dem man gestern das noch so formuliert hat und die ganzen Prämissen dazu noch vertreten hat, aber es heute nicht mehr sieht, dann ist es vor allen Dingen nicht glaubwürdig. Und das ist der wesentliche, der primäre Kritikpunkt.
Wie wirkt diese Debatte eigentlich auf Menschen mit Migrationshintergrund, zum Beispiel wie Sie, die durchaus, ich sage mal, der AfD oder dieser Position nahestehen? Hat man so das Gefühl, also jetzt verraten uns eigentlich die Leute, auf die wir immer gehofft haben, weil wir wollten ja in dieses Deutsche, zu diesem Deutschland dazugehören.
Ich wurde immer davor gewarnt, dass die AfD immer weiter rechts wird, immer weiter Richtung rechts tendiert. Das ist auch grundsätzlich nicht undenkbar, das kann passieren. Und ich beobachte das auch jederzeit kritisch, aber das beobachte ich derzeit nicht. Mir wird die AfD mit diesem Schritt, mit dieser aktuellen Bewegung eher zu links. Ist es noch nicht so weit, aber tendenziell ist das die Stoßrichtung. Und dahingehend sollte die AfD definitiv aufpassen, weil was wir im Grunde beobachtet haben in den letzten Jahren ist, dass man die AfD versucht hat auszulöschen via Parteienverbot. Und weil das nicht funktioniert hat, weil die AfD zu populär geworden ist, mit jetzt derzeit zwischen 23 bis 25%, Potenzial bis 30%, so eine Partei kann man nicht verbieten. Das ist einfach, das kann man der Öffentlichkeit nicht vermitteln. Deswegen muss man jetzt zu Plan B übergehen, man muss die Partei umschmeicheln und man muss die in irgendeiner Form in das System eingliedern. Das ist die große Versuchung dieses Jahr, die gegen die AfD läuft.
Ich wollte mit meiner Frage noch ein bisschen was anderes hinaus. Ich will es vielleicht versuchen, noch mal zu präzisieren. Ich fand es sehr eindrucksvoll, als Sie vorhin gesagt haben, Sie haben eigentlich in Dresden, in einer Stadt, die, ich sag mal, doch noch Wert auf sich selbst und die eigene Kultur lebt, eigentlich unheimlich viel Respekt gelernt. Wollen Sie, brauchen Sie diesen Respekt auch und sagen Sie, wenn die Deutschen das schon nicht mehr machen, ja, was wollen Sie dann eigentlich noch? Also welchen Eindruck sollen Sie dann auf mich als Migrant noch überhaupt ausüben?
Das liegt in der politischen Natur der Sache. Also wenn wir über Integration reden, beispielsweise, dann in was sollte man sich hinein integrieren, was als Hassobjekt desjenigen gilt, der das ausspricht oder der das fordert. Ne? Also das passt an der Stelle nicht zusammen. Insofern habe ich tatsächlich Patriotismus erst in Dresden gelernt und das ist kein Zufall.
Mich würde es mal interessieren, wenn Sie mit Ihren Positionen auf zum Beispiel politisch Linke treffen, sagen die dann, na gut, der darf das oder sagen die, das ist auch ein Nazi?
Ja, tatsächlich. Also der Linken ist man als Ausländer nur so lange genehm, bis man sich bekennt, AfD-Wähler zu sein. Ne? Und bis zu dem Zeitpunkt, ab dann sind die dann auch selber für Remigration in dem Fall. Ja, also die Ausländer, die dürfen dann gerne das Land verlassen. Also da sieht man mal, das passiert mir immer wieder. Also es entbehrt der Ironie, ne? Dass ausgerechnet Linke dann auf einmal erkennen, ne? Auf einmal auch ne, die Ethnie mit einbeziehen in die Debatte. Aber ja, ich kann das belächeln, ich stehe da drüber.
Abschließende Frage, wie empfinden Sie eigentlich die politische, ich sage jetzt bewusst politische, vielleicht auch juristische Entwicklung in Deutschland. Wir haben es erlebt beim Kompakturteil, wo ja deutlich auf dieses Sellnersche, wie der Richter es sagte, Remigrationsmodell eingegangen wird, wo ja dann auch viele sagen, wir dürfen diese Position gar nicht mehr vertreten, sonst sind wir verfassungsfeindlich. Also wie kommentieren Sie das?
Es ist natürlich ein schmaler Grat, aber die entscheidende Bewegung findet immer am Rand statt. Da setzt man die Provokation, da setzt man die Erweiterung, da versucht man die Hochburgen, seien es auch sprachlicher oder politischer Natur, zu halten. Und insofern wäre die gesamte Bewegung täte gut daran, da nicht kampflos nachzugeben und dem, weil das ist dann ein Dominoeffekt, der sich dadurch halt quasi in Gang setzt. Und wo das endet, das kann man derzeit beispielsweise beim sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer, ne, von der CDU beobachten, der heute auch die Familie, die homosexuelle Familie als den Kernbestandteil der Gesellschaft verkaufen will, ne, politisch. Also da sieht man die typische Bewegung von Konservativen, die eben die Missstände konservieren, die nachfolgende Generation in viel schärferer Form dann wieder ausbaden muss. Also dahingehend braucht man ein klares Konzept, ein klares Profil und muss eben zu seinen Überzeugungen stehen. Das wäre meine Empfehlung für den derzeitigen metapolitischen Moment.
Weil ein Ukrainer bei der Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft aus religiösen Gründen die Nationalhymne nicht mitsingen wollte, wurde ihm nun die Staatsbürgerschaft wieder aberkannt. Die zuständigen Behörden sahen darin nicht nur mangelnde Identifikation mit Österreich, sondern auch einen Mangel an grundlegenden Werten wie Anstand, Respekt und Wertschätzung. Der Mann legte Berufung ein, erfolglos. Das Landesverwaltungsgericht bestätigte den Widerruf und stellte fest, die Weigerung werfe ernsthafte Zweifel auf, ob jemand mit dieser Gesinnung gegenüber der Republik Österreich bejahend eingestellt sein könne. In Zeiten von Massenzuwanderung und Blitzeinbürgerungen ist dieses Urteil ein seltenes, aber deutliches Signal. Der Staat kann noch Grenzen ziehen, wenn er es will. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.